ARD.
Die Krankenhausreform kommt. Wir gucken, was das für uns als Patientinnen und Patienten bedeutet.
Die Weltklimakonferenz ist beendet und viele Länder sind enttäuscht über die Ergebnisse.
Und wir feiern Ohrwurm-Geburtstag. Zwei Weihnachts-Superhits werden 40 Jahre alt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen allerseits. Hier sind wieder Magdalena Bienert und Uli Spinrad an diesem milden Montag. Es ist der 25. November.
Ich hatte wirklich kurz Frühlingsgefühle bei 12 Grad morgens um 3.
Das stimmt, ich hatte 15
komisch.
Eben schon. 15
Wahnsinn,
Grad.
Das ist doch alles nicht normal. So, aber wir reden erst später über das Klima. Wir gucken erstmal auf die Krankenhausreform. Denn seit Freitag wissen wir, sie kommt. Und zwar planmäßig ab Januar. Und wir sprechen natürlich vor allem darüber, was sich für uns als Patientinnen und Patienten ändert. Aber wir gucken auch mal auf die Politik. Das war nämlich da ziemlich spannend, wie das Ganze dann tatsächlich vonstatten gegangen ist.
Ja, im Grunde war ja die Frage, stimmen die Bundesländer dem Gesetz im Bundesrat zu, damit es also in Kraft treten kann? Mhm. Oder schicken sie es in den sogenannten Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat? Das wäre aber ehrlicherweise nur eine hübschere Umschreibung dafür gewesen, dass dieses Gesetz quasi in die Tonne wandert. Weil bis zur Neuwahl hätte die Vermittlung natürlich nicht mehr geklappt und eine neue Regierung hätte ziemlich sicher auch ein neues Gesetz gemacht. Und das hätte sich dann nochmal ewig hingezogen.
Ja, und dann gab es zwischendurch die Meldung bei mir hier Push-Nachrichten, Alarm bei allen in Berlin und Brandenburg. Dietmar Woidke, der Ministerpräsident von Brandenburg, hat nämlich während der Sitzung im Bundesrat seine Gesundheitsministerin rausgeschmissen, weil er wollte gegen das Gesetz stimmen, sie wollte sich enthalten. Und ja, Woidke und Bundesgesundheitsminister Lauterbach sind ja auch beide in der SPD. Also ja, eine eher prekäre Situation, könnte man sagen.
Ja, und der Gesundheitsminister hier von NRW, Laumann, war bis zuletzt quasi der größte Gegner dieses Gesetzes. Er hat dagegen gekämpft. Aber am Ende ist das Gesetz doch gekommen, in einem Krimi quasi. Das zeigt alles. Einigkeit gibt es nicht so richtig. Und wir dröseln jetzt mal auf, worum es überhaupt geht bei diesem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz. So heißt das nämlich offiziell. Ein bisschen sperrig, aber so ist es.
Ach, überhaupt nicht. Man kann es auch abkürzen mit KHVVG. Mhm, super. Also wir nennen es jetzt mal Krankenhausreform. Und es geht natürlich darum, welche Krankenhäuser es in Zukunft noch geben wird und was die Ärztinnen und Pfleger da dann noch machen. Und es war ziemlich schnell klar, und auch deswegen eben nicht überall beliebt, es werden Kliniken geschlossen werden. Auf der einen Seite, weil viele einfach nicht genug Geld verdienen und auf der anderen Seite, weil es einfach zu wenig Personal gibt.
Dieser Plan sieht jetzt vor, dass die Kliniken sich stärker spezialisieren. Also ein Krankenhaus macht dann vielleicht keine Gallenstein-OPs mehr, aber behandelt dafür viele gebrochene Schienbeine. Die Idee dahinter ist, dass Ärzte eine OP viel besser können, wenn sie die jede Woche viermal und nicht alle vier Monate nur einmal machen. Mhm. Da gibt es auch Forschung zu. Bei bestimmten OPs ist zum Beispiel nachgewiesen, dass es den Patienten hinterher besser geht, wenn sie von spezialisierten Ärzten operiert worden sind.
Ja, wir haben mal ein Beispiel für so eine Spezialisierung herausgesucht. Ihr hört gleich Peter Michels. Er ist leitender Oberarzt der Neurologie in der Asklepios-Klinik in Hamburg-Altona. Und da gibt es eine Stroke-Unit, also eine Spezialstation für Schlaganfälle, eben mit Spezialgeräten und auch spezialisierten Ärzten.
Und da es beim Schlaganfall ja um eine Erkrankung geht, die 24 Stunden am Tag behandelt werden muss, müssen Sie das in so einem Zentrum vorhalten. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und das ist nicht realistisch, dass das in ganz, ganz vielen kleinen Einrichtungen passiert, die das dann vielleicht nur alle 2 Wochen einmal machen.
In einer großen Stadt mit mehreren Krankenhäusern ist das kein Problem. Da kann man dann ja in das passende Krankenhaus gehen. Und bei Behandlungen, die man länger planen kann, kann man sich natürlich auch auf dem Land überlegen, wohin gehe ich. Oder notfalls bin ich für die Zeit im Krankenhaus dann halt weiter weg von zu Hause. Aber ich habe dann halt auch bessere Chancen, so gesund oder so schnell wie möglich wieder gesund zu werden.
Ja, das Problem ist aber, heikel wird es natürlich dann bei Notfällen. Ne? Zum Beispiel bei einem Herzinfarkt oder eben einem Schlaganfall, haben wir gerade schon was zu gehört. Weil wenn der Rettungswagen dann weiterfahren muss, um mich überhaupt ins Krankenhaus bringen zu können, dann ist das ein Problem, weil bei manchen Krankheiten kommt es eben echt auf Schnelligkeit an. Das haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört.
Ja, also die Notfallversorgung soll natürlich auch in kleineren Kliniken bestehen bleiben, aber vor allem zielt die Reform auf eine Spezialisierung. Also mit den neuen Regelungen kann besser gesteuert werden, welche Krankenhäuser was machen. Das sollen dann die Bundesländer entscheiden, aber Ja, wenn sich das Gesetz nicht ändert, sterben auf jeden Fall die kleinen Krankenhäuser und auf dem Land gibt es auf jeden Fall ein Problem.
Und was die Finanzierung der Kliniken betrifft, die sogenannten Fallpauschalen, die sollen abgeschafft werden, weil bislang gibt es nämlich Geld pro Patient. Also je mehr die Krankenhäuser aufnehmen, desto mehr Kohle gibt es auch. Und das soll es eben nicht mehr geben. Stattdessen werden die Kliniken dafür bezahlt, Material, Geräte und Personal für bestimmte Krankheiten vorzuhalten, aber eben nicht mehr für alle.
Ja, also es gibt auch massig Kritik an der Reform, so wie eben auch bei dir in NRW oder von Brandenburgs Ministerpräsident Woidke. Deswegen diese ganzen kleinen Skandale am Wochenende. Einige Länder befürchten, dass das Ganze so teuer wird und dass dann trotzdem zu viele Krankenhäuser dicht machen müssen.
Ja, es sind sich aber immerhin in einem Punkt die meisten einig. Es musste irgendwas gemacht werden, weil viele Krankenhäuser nicht rentabel sind und schließen müssten. Ob diese Reform jetzt funktioniert, das müssen wir mal abwarten, werden wir erst bald wahrscheinlich zu sehen bekommen. 2 Wochen lang hat die Weltklimakonferenz gedauert, die ja dieses Jahr in Baku in Aserbaidschan war. Und am Ende hat die Zeit dann trotzdem nicht so richtig gereicht, um sich auf ein Ergebnis zu einigen. Deshalb wurden nochmal 30 Stunden hinten dran gehängt. Aber in der Nacht zu Sonntag ist dann diese Konferenz doch noch zu Ende gegangen und es gibt sogar eine Einigung.
Zu den Ergebnissen kommen wir gleich. Nochmal kurz zur Erinnerung, was die Weltklimakonferenz eigentlich ist. Seit Anfang der 90er Jahre gibt es ja eine UN-Klimakonvention und darin verständigen sich die Länder darauf, dass die weltweiten Klimaänderungen ein ernstes Problem sind und sie verpflichten sich zum Handeln. Das sind heute über 200 Länder, die das machen. Das berühmte Pariser Klimaabkommen ist auch in diesem Rahmen beschlossen worden. Und seit 1995 findet jährlich diese Weltklimakonferenz statt, wo über Fortschritte und neue Ziele diskutiert wird.
Genau, jedes Jahr in einem anderen Land, dieses Mal eben in Aserbaidschan. Die Vertreterinnen und Vertreter der Länder, die verhandeln da, wie man noch mehr für den Klimaschutz machen kann. Und sie verhandeln vor allem auch, wer das alles bezahlt. Und weil die Staaten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben, ist es bei der Klimakonferenz oft sehr, sehr schwer, sich auf Formulierungen in einer Abschlusserklärung zu einigen.
Ja, womit wir bei den Ergebnissen wären. Im Mittelpunkt steht die finanzielle Unterstützung der reichen Länder für Entwicklungsländer. 300 Milliarden Dollar jedes Jahr statt bislang 100 Milliarden sollen jetzt gesammelt werden für Klimaschutzmaßnahmen, aber auch um die Folgen des Klimawandels zu bewältigen. Zusätzlich wurde nämlich auch noch ein Fonds beschlossen, wo Geld für Hilfe nach Extremereignissen gesammelt wird. Also wir merken es ja alle, Klimawandel bringt mehr Hitze, mehr Stürme, mehr Regen, muss auch mehr Kohle her.
Das ist also viel mehr Geld als bislang, aber trotzdem viel zu wenig, sagen die betroffenen Länder. Ein Problem ist auch, so Länder wie China und Saudi-Arabien, deren Reichtum ja maßgeblich auf dem Export von Öl und Gas beruht, die zählen bei dieser Klimakonferenz immer noch als Entwicklungsländer. Die geben also kein Geld, sondern die bekommen sogar noch was. Und diese Länder wurden jetzt quasi nur ermutigt, auf freiwilliger Basis Beiträge zu leisten. Die wurden da nicht so verpflichtet.
Was nicht beschlossen wurde, neue Vereinbarungen zu weniger Treibhausemissionen und ein schnellerer Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen. Und das hat wirklich viele Länder richtig enttäuscht. Die Unterhändlerin aus Nigeria sprach von einem Witz und einer Beleidigung. Ähnliches kam auch von Ländern wie Indien, Bolivien oder Kuba. Also den Staaten, die dringend mehr Hilfe bräuchten.
Und einige Länder haben die Konferenz aus Protest auch schon vorzeitig verlassen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die hat auch gesagt, dass es eigentlich mehr bräuchte. Aber, Zitat, die Welt besteht halt nicht nur aus dem, was man sich wünscht, sondern was man wirklich bereitstellen kann.
Unsere Kollegen vom Tagesschau-Podcast 11KM haben ausführlicher darüber gesprochen, was diese jährliche Klimakonferenz eigentlich bringt. Ja, oder ob sie überhaupt was bringt. Hört da gerne mal rein, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. Den Link findet ihr in unserer Folgenbeschreibung.
Unsere Kurznachrichten.
Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz arbeitet anscheinend an einem Bunkerschutzplan für Deutschland. Dafür sollen öffentliche Gebäude geprüft werden, ob sie im Bedarfsfall zu Schutzräumen umfunktioniert werden können. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll auch eine App entwickelt werden, die uns allen den Weg zum nächsten Bunker anzeigt. Im Moment gibt es in ganz Deutschland nur knapp 600 Bunker für nicht einmal 500.000 Menschen.
Im Sudan spitzt sich die Lage weiter zu. Seit April 2023 tobt dort ein Bürgerkrieg zwischen Militär und einer Miliz. Die UN sagt, dass dort mehr als 11 Millionen Menschen auf der Flucht sind und 25 Millionen an akutem Hunger leiden. Der Generalsekretär des norwegischen Flüchtlingsrats warnt, dass dies auch Folgen für die EU habe. Ohne Perspektive könnten Millionen Menschen über das Mittelmeer fliehen.
Die Deko-Handelskette Depot schließt etwa jede 10. Filiale in Deutschland. Die meisten Mitarbeiter sollen ihre Jobs aber behalten. Das Unternehmen hat im Sommer Insolvenz beantragt. Gründe sind unter anderem höhere Mieten und Frachtkosten und vor allem auch harte Konkurrenz durch Temu und Co. Außerdem haben die Menschen wegen der hohen Inflation zuletzt weniger gekauft.
Die Mitgliederversammlung von Borussia Dortmund hat sich mit großer Mehrheit gegen den Werbedeal mit dem Rüstungskonzern Rheinmetall ausgesprochen. 20 Millionen Euro soll der Club innerhalb von 3 Jahren bekommen. Das Votum der Mitglieder hat aber keine Bindung für die Clubführung, also es wird sich vermutlich gar nichts an dem Deal ändern.
So, wir machen jetzt mal einen kleinen popkulturellen Ausflug mit euch, denn es wird ernst. 4 Wochen sind es ja noch bis Weihnachten und die Radiostationen überall, die legen jetzt so richtig los. Wir sind mitten in der Weihnachtssong-Saison. Ich probiere es auch mal, Sekunde.
Es quietscht ein bisschen in den Ohren, aber sehr gut. Ich hab's erkannt. Es war natürlich Last Christmas.
Ja, das war meine Melodika. Ich übe noch ein bisschen bis Weihnachten, aber so schlecht war es doch gar nicht.
Nee, es war nicht so schlecht, aber es ist so, ey, entweder man liebt es oder man hasst es. Oder vielleicht auch beides. Ich habe auch sehr viele Gefühle bei Weihnachtshits. Und 2 davon feiern diese Woche auch noch Geburtstag. Heute vor 40 Jahren wurde von der Wohltätigkeits-Supergroup Band Aid Do They Know It's Christmas aufgenommen. Und ja, am Freitag wird Last Christmas von Wham dann ebenfalls 40 Jahre alt.
Ja, und zum 40. Jubiläum von Do They Know It's Christmas erscheint heute eine weitere Neuauflage von diesem Lied. Mhm. Wir erinnern uns nochmal kurz, der Song kam ja so zustande. Mitte November 1984 hat den Sänger Bob Geldof eine TV-Reportage in den BBC-Nachrichten richtig erschüttert. Das waren schockierende Bilder über eine Hungersnot in Äthiopien. Okay, das hier verlangt mehr als nur ein paar Dollar in die Spendenblechbüchse, hat er sich gedacht und hat dann die Idee einer Benefits-Single entwickelt.
Und natürlich am besten mit Dutzenden von Popstars, die möglichst viel Kohle ranholen können. Er ruft also alle seine Kontakte an und die wiederum ihre. Und am Ende hatte Geldof 37 Weltstars zusammen. Und die haben am 25. November 1984 in London wirklich einen der erfolgreichsten Songs der Musikgeschichte eingespielt. Damals zum Beispiel mit dabei Freddie Mercury, David Bowie, Paul McCartney und ja übrigens auch George Michael von Wham. Und alle Einnahmen von damals wurden gespendet.
Ja, aber der gute Bob Geldof hat es dabei nicht belassen. Inzwischen wurde das Lied schon 3-mal neu aufgenommen, immer wieder mit neuen Künstlern aus der jeweiligen Zeit dann. Mhm. Und immer wieder natürlich mit dem gleichen Ziel, nämlich Spenden zu sammeln.
Ja, und jetzt kommt zum 40. Geburtstag, wie gesagt, eine weitere Variante auf den Markt und das ist ein Zusammenschnitt der letzten 3 Varianten als Vinyl, CD oder Stream und von jeder Platte sollen 6 € für die Afrika-Hilfe gespendet werden.
Aber um diese Neuauflage, die jetzt rauskommt, gibt es Ärger. Der britische Superstar Ed Sheeran zum Beispiel, der findet das nicht so gut. Der war vor 10 Jahren schon dabei, beim 30. Geburtstag. Er sagt, niemand hat ihn jetzt gefragt, ob seine Passagen auch dieses Mal verwendet werden dürfen, weil er hätte dann nämlich abgelehnt.
Ja, wieso? Ist doch für eine gute Sache, könnte man denken. Es gibt in Großbritannien Kritik an diesem Benefits-Projekt. Der britisch-ghanaische Rapper Fuse ODG wirft Geldof und dem Projekt vor, dass es schädliche Stereotype über den afrikanischen Kontinent aufrechterhält. Also so nach dem Motto, die armen Afrikaner, die sich nicht selber helfen könnten, das würde die Würde der Menschen dort zerstören.
Ja, es wäre besser, wenn die Menschen die Deutungshoheit zurückbekommen und Afrika zum Beispiel als prosperierendes Zentrum für Investitionen und Tourismus darstellen könnten, sagt dieser Rapper. Aber an sowas hat 1984 noch keiner gedacht. Damals hat der Song in Deutschland, Österreich und der Schweiz Platz 1 der Charts erreicht.
Ja, auch in England war das Lied 104 Wochen in den Charts. Also wenn man den direkten Vergleich zieht, zumindest im Dezember 1984 war Do They Know It's Christmas erfolgreicher als Last Christmas von Wham. Das war natürlich auch noch nie ein Benefits-Lied. Da wollte die Plattenfirma einfach schnell Kohle machen.
Tja, Bob Geldof hat übrigens auch schon auf die aktuelle Kritik reagiert und er sagt, das Lied und auch der Erlös, die hätten vielen Menschen geholfen und hätte viele Menschen am Leben erhalten in Afrika.
Und zum Schluss noch ein bisschen Seriengossip. Ich habe nämlich am Wochenende erst mitbekommen, dass eine meiner Streaming-Lieblingsserien Emily in Paris nächsten Frühling weitergedreht wird. Und zwar in Paris. Das war nämlich so ein bisschen kritisch, ob die Serie jetzt in Rom weitermacht. Macron hat sich persönlich dafür eingesetzt, dass Emily in Paris, ich meine, der Name sagt schon, zurück nach Paris kommt. Und ich als Paris-Liebhaberin, ich freue mich richtig. Hast du schon mal reingeguckt?
Nee. Also ich habe davon gehört, aber noch nie geguckt. Aber wenn der französische Präsident sich höchstpersönlich dafür einsetzt und du auch, muss ich mal. Also im Moment werden wir bei Netflix ehrlich gesagt nur und bei allen anderen Streamingdiensten auch Weihnachtsfilme angezeigt. Aber vielleicht muss ich da mal bei Emily.
Ja, wenn man noch nicht so richtig Bock auf Weihnachten hat. Ich finde, dann ist das, man kann ja nicht sich nur Weihnachtsfilme die ganze Zeit geben. Aber ja, du hast jetzt 4 Staffeln Zeit, dich da einzugucken, weil es dauert dann natürlich, bis die erstmal nächstes Jahr wiederkommt.
Ich kann es dir nicht versprechen. Erstmal sind
alles
wir morgen
gut.
wieder für euch da.
Au revoir an dieser Stelle.
Tschö.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.